Ja, wir dürfen heute miteinander Taufe feiern. Der Kari hat es vorher im Gebet schon gesagt. Ich finde es mega schön, dass sich 6 Leute entschieden haben, ich möchte mich taufen lassen, dass wir heute mit ihnen die Taufen dürfen feiern. Und das werden wir einfach als ganze Gemeinde ja wirklich miteinander tun, feiern, dass sich die 6 Täuflinge taufen lassen. Und es passt natürlich super für einen Taufgottesdienst, um auch über eine Bibelstelle zu predigen, wo Taufe vorkommt. Ich werde aber jetzt nicht nur über den einen Vers predigen, wo es um Taufe geht, sondern werde gerade den ganzen Abschnitt heute Morgen anschauen, das ganze Kapitel, einfach ein bisschen einen Überblick und dann ein paar Verse konkreter. Und zwar ist mir wichtig, dass der Text jeder von uns persönlich anspricht. Egal, ob du dich hast taufen lassen oder nicht, in diesem Text hat es Wahrheit Gottes für jeden und das werden wir heute Morgen ja zu uns reden lassen. Die Apostelgeschichte, Kapitel 16, berichtet Lukas von der zweiten Missionsreise von Paulus. Und der Paulus war zusammen mit Silas und Timotheus unterwegs gewesen. Und teilweise war auch der Lukas selber, also der Verfasser von der Apostelgeschichte, mit dabei gewesen und liefert uns einen Augenzeugenbericht von diesen Geschehnissen. Der Heilige Geist hat Lukas und Paulus und seinen Mitarbeitern gezeigt, dass sie nach Mazedonien gehen sollen. Und genauer auch nach Philippi. Zuerst wollten sie sich noch jemand anders herwählen, aber sie haben dann aufs Reden Gottes gehört und sind dort hergegangen, wie ihr hier auch sehen könnt. Philippi liegt links oben auf dieser Karte. Und wo sie dort angekommen sind, haben sie nach einer Gebetsstätte gesucht. Sie haben geschaut, wo versammeln sich Leute, die an Gott glauben oder die gottesfürchtig sind. Und haben dort ein paar Frauen getroffen an einem Fluss, unter anderem auch die Lydia. Und Gott hat dieser Lydia das Herz geöffnet, so dass sie das Evangelium annehmen und an Jesus gläubig geworden ist. Und sie hat sich dann auch gerade taufen lassen. Sie haben gerade auch dort schon miteinander eine Taufe feiern und haben erleben, wie Gott ihren Dienst segnet, wie er sie braucht, dort, wo er sie angeschickt hat. Und das Zuhause von der Lydia ist dann auch zum Versammlungsort der ersten Gemeinde in Europa geworden. Ein paar Tage später ist dann Paulus und seinen Mitarbeitern eine Frau begegnet, die einen Wahrsagegeist hatte. Und der Paulus hat dem Wahrsagegeist im Namen Jesu geboten, dass er aus dieser Frau ausfahren soll. Und kaum hat Paulus das betet, ist der Wahrsagegeist fort gewesen. Und die Frau war frei gewesen. Es war aber so gewesen, die Frau war eine Magd gewesen und hat gewisse Herren gedient und die haben Geld verdient mit ihrer Wahrsagerei. Und die sind jetzt überhaupt nicht glücklich gewesen darüber, dass ihre Einnahmequelle weggefallen ist. Also haben sie den Paulus und den Silas gepackt und haben sie vor die Stadtbehörde geschleppt. Und dort haben sie dann falsche Anschuldigungen vorgebracht. Sie sind sauer gewesen auf die beiden und sie haben auch Gehör bekommen. Das Volk haben sie geschafft, um auf ihre Seite zu ziehen. Und das Volk hat sich nachher gegen den Paulus und den Silas erhoben. Und die Stadtbehörde hat dann nicht das Verfahren eröffnet, sondern ist gerade darauf eingegangen und hat beschlossen, dass die beiden bestraft werden sollen. Und zwar haben sie beschlossen, dass die beiden sollen mit Ruten auspeitscht werden oder geschlagen werden. Und nachher haben sie sogar noch befohlen, sie ins Gefängnis zu sperren. Und Gefängniswärter haben es befohlen, er soll sie sicher verwahren. Der Gefängniswärter hat auf den Befehl gehört und hat sie ins Innerste vom Gefängnis gebracht und hat sogar ihre Füße in den Block gesperrt. Der Block war ein Folterinstrument und hat zusätzlich dazu gedient, dass die Flucht noch schwieriger wird, weil die Füße auch fixiert sind, wie man es auf dem Bild hier sieht. Ja, wie reagieren jetzt echt der Paulus und der Silas darauf? Jetzt haben sie doch erst gerade noch so schön Gottes Wirken erlebt und zack, sitzen sie im Gefängnis, können nicht einmal rumlaufen, sind einfach dort, können ihre Wunden nicht recht versorgen. Und ja, was machen sie jetzt? Ist das etwa der Lohn dafür, dass sie auf Gott gehört haben und nach Philippi gegangen sind? Also ich glaube, ich würde schon so denken, wenn es mir so ging. Ich würde zu Gott schreien und ihn fragen, wieso Gott? Also das verstehe ich jetzt überhaupt nicht. Der Wechsel, warum das jetzt so passiert ist. Vielleicht haben das auch gewisse von euch schon erlebt, dass du dich in der Gemeinde investiert hast oder für das Reich Gottes, in die Evangelisation Und wie der Paulus und der Silas auch schon hast du Frucht gesehen von diesem Dienst, aber plötzlich kommt irgendeine grosse Schwierigkeit, Herausforderung oder es geht uns schlecht. Und wir fragen uns, ist das der Lohn für das, was ich gerade gemacht habe? Müsste es mir jetzt nicht gut gehen, wenn ich doch für Gott etwas mache? Und auch der Paulus und der Silas haben sich an Gott gerichtet. Aber sie haben ihn nicht angeschaut, sondern sie haben gebetet und Lobpreislieder gesungen. Sie haben sich entschieden, Gott zu preisen. Und ich glaube nicht, dass wir Gott müssen für schlimme Sachen danken. Aber ich bin überzeugt, dass auch in schlimmen Situationen, in Schwierigkeiten, gibt es immer noch tausende von guten Gründen, wo man Gott trotzdem könnte danken. Weil er eben Gott ist, weil er uns das Leben geschenkt hat, weil er bei uns ist. Auch in so ausweglosen Situationen. Natürlich war das nicht der Dank für den guten Dienst von Paulus und Silas. Aber Gott hat gewusst, dass es so gut ist, wie er es hier geführt hat. Auch wenn das sicher schwer zu verstehen ist, gerade in der Situation drin. Eben an der äußerlichen Situation haben sie nichts ändern. Sie waren hier im Gefängnis, Füße eingesperrt, ja, im Dunkeln. Was sollen sie da machen? Aber sie haben sich entschieden, ihre innere Haltung mit Gottes Hilfe auf Gott auszurichten. Sie haben sich entschieden, wir wollen Gott preisen, Loblieder singen. Und ich glaube, daran können wir uns auch wirklich ein Vorbild nehmen. Auch in der Schwierigkeit, Gott zu loben, dass er trotzdem da ist, dass er es im Griff hat, auch wenn wir den Weg noch nicht gesehen. Es war so, dass die anderen Gefangenen dem Paulus und dem Silas zugelassen haben. Sie haben gehört, wie sie Gott preisen haben. Also selbst im Gefängnis, in dieser schlimmen Situation, haben andere noch vom Evangelium gehört, in diesen Liedern von Gott gehört, weil sie ihn preisen haben. Ich glaube, auch da können wir einen Anknüpfungspunkt finden für uns, weil gerade darin, wie wir Christen auch mit Leid und Schwierigkeiten umgehen, können unsere Mitmenschen unsere Hoffnung in Jesus sehen. Und während der Paulus und der Silas also Gott gelobt haben, ist etwas ganz Krasses passiert. Es hat nämlich ein grosses Erdbeben gegeben. Es steht, dass die Grundmauern vom Gefängnis erschüttert sind. Und alle Zellentüren und Fesseln haben sich gelöst. Gott hat eingegriffen. Gottes Gegenwart ist sichtbar worden in diesem Erdbeben. Und darin, dass sich die Türen geöffnet haben und die Fesseln gelöst haben, wird deutlich, das war kein Zufall gewesen. Das war Gott, der das gewirkt hat. Er hat bewirkt, dass die Fesseln sich geöffnet haben und auch die Türen aufgegangen sind. Auch der Gefängniswärter hat das natürlich mitbekommen. Er ist wach geworden, ist geschaut und hat mit Schrecken feststellen, dass die Türen offen waren. Er hat schon gedacht, die Gefangenen seien alle geflohen und hat sich das Leben nehmen. Er hat Angst vor der Strafe, die jetzt auf ihn zukommt, weil er, ja, wenn er nichts dafür hätte können, gleich versagt hat. Er ist zuständig, dass sie da bleiben, die Gefangenen, hat sich das Leben nehmen. Aber der Paulus hat eingegriffen, hat ihm so lauter können zugerufen, tu dir nichts an, wir sind alle noch da. Ich glaube, der Gefängniswärter war völlig perplex. Das ist überhaupt nicht zu erwarten, dass Gefangene trotz offener Türen dort bleiben. Und er ist reingestürmt zu den Gefangenen, ist auf seine Knie und hat zitternd gefragt, was muss ich tun, damit ich gerettet werden kann. Der Gefängniswärter hat gemerkt, dass da ein grosser Gott am Werk sein muss. Er hat zittert und hat einfach plötzlich gemerkt, ich brauche Rettung. Sein Anliegen war, wie kann ich gerettet werden? Und währenddem er zusammen mit dem Paulus und dem Silas aus dem Gefängnis gegangen ist, haben sie ihm zur Antwort gegeben, glaub an Jesus, den Herr, und du wirst gerettet werden. Du und alle, die in deinem Haus wohnen. Und anschliessend haben sie dann auch ihm und alle, die mit ihm in seinem Haus gelebt haben, also auch seine Familie, aber auch Sklaven, Bedienstete, also im ganzen Haus haben sie das Evangelium verkündet, haben die grossen Taten Gottes erzählt und ausgeführt, was Jesus tun hat, warum dass man dann soll an Herr Jesus glauben. Die Frage war vom Gefängniswärter, was muss ich tun, um gerettet zu werden? Aber er bekommt keinen Gesetzeskatalog zur Antwort, wo er sich daran halten muss. Auch keine 5 Schritte für deinen Glauben. Sondern alles, was sie ihm sagen, der einzige Auftrag ist, glaub an Herr Jesus Christus. Er muss nur an das glauben, was schon passiert ist. An das, was Jesus schon getan hat. Es geht nicht um unsere Leistung, sondern um das, was Jesus gemacht hat. Alles, was wir tun können und müssen, um gerettet zu werden, ist eingesehen, dass wir uns nicht selber retten können und dass uns auch sonst nichts anderes rettet als allein Jesus Christus. Und wir brauchen Gottes Wirken in unseren Herzen, damit wir das erkennen dürfen. Dass wir von unserem bisherigen Leben ohne Gott zum Leben mit Gott umkehren. Im Glauben an Jesus. Das bewirkt Gott, indem er unsere Herzen anrührt. Wie am Anfang vom Kapitel 16 der Apostelgeschichte auch dort geheißen hat, er hat das Herz von dieser Lydia angerührt, dass sie gläubig geworden ist. Wir brauchen das Wirken Gottes in uns, das uns zur Umkehr führt. Und das Wirken, das nennen wir auch Wiedergeburt. Und Gott hat eben eine solche Wiedergeburt im Herz vom Gefängnisaufseher bewirkt. Er darf merken, ich brauche Rettung. Er hat das Evangelium gehört und er hat daran geglaubt. Und auch alle anderen, die mit ihm gewohnt haben, haben das Evangelium hören und haben zum Glauben an Jesus kommen. Und die Wiedergeburt, die hat auch sofort erste Früchte gezeigt. Der Gefängniswärter, der selber die Füße von Paulus und Silas in den Block gesperrt hat, hat jetzt plötzlich Mitgefühl gehabt für die beiden. Er hat ihnen nämlich ihre Wunden gewaschen. Und danach hat er nicht zögert, sondern hat sich gerade mit allen, die auch gläubig geworden sind, taufen lassen. Noch mitten in der Nacht. Und durch die Taufe ist sichtbar geworden, was innerlich in diesen Täuflingen passiert ist. Sie sind von Neuem geboren worden. Sie haben jetzt an Jesus geglaubt und haben von dort an nicht mehr für sich selber ohne Gott gelebt, sondern mit Gott zu Gottes Ehre. Und anschließend sind sie wieder ins Haus gegangen vom Gefängnismeister und haben dort miteinander gegessen. Er war überglücklich, dass er und alle, die mit ihm wohnen, zum Glauben kommen und sich taufen lassen. Mitten in der Nacht hat er gejubelt und gefeiert, dass sie gläubig geworden sind. Das alles ist in einer Nacht passiert. Wer hätte damit gerechnet? Zuerst war alles düster, finster, aussichtslos. Aber Gott hat geholfen, er hat eingegriffen. In Jesaja 55, Vers 9 steht, dort sagt Gott, dass seine Wege höher sind als unsere Wege. Und seine Gedanken sind höher als unsere Gedanken. Ich glaube, der Vers passt auch super zu dem Ereignis. Wir verstehen nicht, warum Gott das gerade genau so geführt hat. Aber er hat auf die Art und Weise bewirken, dass der Gefängniswärter und seine Familie zum Glauben gekommen sind und sich taufen lassen können. Wir verstehen manchmal nicht, warum Gott so handelt, wie er es macht. Aber wir dürfen darauf vertrauen, er weiß, was er tut und er macht es gut. Und wir dürfen darauf vertrauen, genauso wie Paulus und Silas, auch gerade dann, wenn wir es nicht verstehen. Wir dürfen in die Bibel stellen, wie Römer 8, 28, Trost finden. Ich habe gerade heute Morgen gelesen, ist der Tagesvers von heute, dort steht, wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten mitwirken. Oder auch im Psalm 33, 20 bis 21 heißt es, wir setzen unsere Hoffnung auf den Herrn. Er steht uns bei. Ja, er ist der Schild, der uns schützt. Er erfüllt unsere Herzen mit Freude. Gott meint es gut mit uns und er hat alles in seiner Hand, auch dann, wenn wir nicht verstehen, wo er uns gerade durchführt oder wieso. Gott hat zwar Gefängnistüren geöffnet und Fesseln gelöst, aber er hat damit nicht den Paulus und den Silas aus dem Gefängnis befreien, sondern er hat das gemacht, um den Gefängniswärter vom Gefängnis von der ewigen Trennung von Gott in der Hölle zu retten. Es ist ihm um das gegangen, in erster Linie durch das Ereignis den Gefängniswärter und seine Familie zu retten. Gott hat sie gerettet und ihnen wahre Freiheit in Christus geschenkt. Und wir lesen etwas später, dass Gott auch für Paulus und Silas gesorgt hat. Am nächsten Tag sind sie dann nämlich aus dem Gefängnis entlassen worden und durften weiterziehen. Gott wirkt persönlich und unterschiedlich in unserem Leben. Jesus ist der eine Weg zu Gott. Und doch begegnet er jedem von uns individuell. Unser Weg zu Gott ist unterschiedlich und es ist auch sehr spannend, davon zu hören, wie Gott eben so Lebensgeschichten mit Menschen schreibt, die zum Glauben kommen dürfen. Und ich freue mich schon riesig darauf, dass wir auch heute von den Täuflingen hören dürfen, wie sie zu Jesus gefunden haben, wie sie haben zum Glauben kommen. Und ich finde das immer wunderbar, wenn man da ja, den Teil hat daran, wie Gott die Geschichten schreibt. Zum Glauben an Jesus kommen und sich taufen lassen, das gehört zusammen. Das haben wir bei der Taufe vom Gefängniswärter gesehen. Das sehen wir bei vielen weiteren Taufen in der Bibel. Und auch dort, wo Jesus den Auftrag gibt, an seine Jünger zu taufen. Er sagt nämlich in Matthäus 28, 19 bis 20, geht zu allen Völkern und macht die Menschen zu meinen Jüngern. Tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie, alles zu befolgen, was ich euch geboten habe. Es zu Jünger machen und sie taufen, das gehört eng zusammen. Und die einzige Voraussetzung dafür ist die Umkehr vom bisherigen Leben ohne Gott zum Leben mit Gott. Eine bewusste Entscheidung, ein bewusster Wechsel. Und der persönliche Glaube an Jesus. Das, was rettet, ist eben der Glaube an Jesus und die damit verbundene Umkehr zu Gott. Und die Taufe folgt auf die Umkehr und zeigt äußerlich, was inwendig schon geschehen ist. Die Taufe selber hat aber keine rettende Funktion. Das, was uns rettet, ist allein der Glaube. Wir können durch Glauben gerettet werden und dürfen, weil Jesus uns dazu auffordert, das in unserer Taufe zum Ausdruck bringen. Wir dürfen heute erleben und feiern, wie sich Leute taufen lassen und dürfen eben mit ihnen uns freuen. Und ich möchte noch darauf eingehen, eben was denn dort da äußerlich ausgedrückt wird, was schon inwendig geschehen ist. Für was steht Taufe? Der Begriff Taufe zeigt, was bei der Umkehr passiert ist. Und der Begriff Umkehr zeigt eben, dass es ein Wechsel ist vom bisherigen Leben ohne Gott, umkehren zum Leben mit Gott. Und das passiert im Glauben. Und Römer 6, 4 bis 5 verbindet Taufe direkt mit Jesu Erlösungswerk. Ich werde die Verse gerade vorlesen. Römer 6, 4 bis 5. Durch die Taufe sind wir mit Christus gestorben und sind daher auch mit ihm begraben worden. Weil nun aber Christus durch die unvergleichlich herrliche Macht des Vaters von den Toten auferstanden ist, ist auch unser Leben neu geworden. Und das bedeutet, wir sollen jetzt ein neues Leben führen. Denn wenn sein Tod gewissermaßen unser Tod geworden ist und wir auf diese Weise mit ihm eins geworden sind, dann werden wir auch im Hinblick auf seine Auferstehung mit ihm eins sein. Bei der Taufe ist so, dass das Wasser wie das Grab symbolisiert. Und indem der Täufling ins Wasser untertaucht, bringt er zum Ausdruck, dass sein alter Mensch, also sein bisheriges Leben, mit Jesus gestorben und begraben ist. Und außerdem symbolisiert das Untertauchen, dass Jesus die Sünde vom Täufling abgewaschen hat. Und mit dem Auftauchen bringt der Täufling zum Ausdruck, dass er mit Jesus auferstanden ist. Dass er mit und dank Jesus darf ein neues Leben haben und dass er das Leben zu Gottes Ehre leben will. Die Formulierung «mit Jesus» die drückt eine Identifikation aus. Also Jesus ist für mich gestorben, darum bin ich mit ihm gestorben. Jesus ist für mich begraben worden, darum ist mein altes Leben mit ihm begraben. Jesus ist für mich auferstanden und darum bin ich mit ihm auferstanden. Taufe bekommt ihre Bedeutung durch das, was Jesus am Karfreitag und an Ostern getan hat. Und sie bringt zum Ausdruck, dass der Täufling durch Gottes Gnade vom Tod zum Leben durchgedrungen ist. Auch Kolosser 2, 12 bis 13 zeigt das deutlich. Dort steht, dass wir mit Jesus eben durch Taufe begraben worden sind und dass ebenso wie Jesus zu neuem Leben auferweckt worden ist, auch wir Christen im Glauben an ihn neues Leben dürfen haben. Weiter steht, dass wir uns früher noch von unserer sündigen Natur haben bestimmen lassen und durch unsere Schuld von Gott getrennt gewesen sind. In Gottes Augen sind wir tot gewesen. Aber er hat uns mit Christus wieder lebendig gemacht und schenkt uns ein neues Leben. Wenn wir Jesus glauben, vergibt er uns unsere Schuld, die uns voran von ihm getrennt hat. Das wird sichtbar im Auftauchen bei der Taufe. Gott erweckt uns mit und durch Jesus zu neuem Leben. Und das neue Leben prägt maßgeblich, wie wir Christen unser Leben hier auf Erden führen. Und das neue Leben endet nicht mit unserem Tod, sondern geht dann erst recht weiter. Wir Christen haben die sichere Hoffnung, dass wir mal nach unserem Tod werden auferstehen und bei Gott im Himmel werden sein, dass wir in Ewigkeit werden Gemeinschaft haben mit unserem Schöpfer Gott. Und das gibt uns Kraft für das Leben hier auf Erden, auch für alle Herausforderungen, die dazugehören. Wenn wir die sichere Hoffnung haben dass wir mal bei Gott sein werden. Dass Täufling bewusst untertaucht werden, kommt auch von der Wortbedeutung, von dem Wort in der Bibel. Das heisst untertauchen, tauchen oder auch eintauchen. Und es zeigt eben, dass die Sünden abgewaschen sind und dass man nicht nur ein bisschen Christ ist, sondern man wird ganz untertaucht, weil das alte Leben ganz abgeschlossen ist und man jetzt auch für Jesus das neue Leben lebt, das er uns schenkt. Das Alte ist vergangen und Neues ist geworden. Jesus ist jetzt Herr im Leben und nicht mehr man selber. Und Taufe ist auch ein Bekenntnis. Bei der Taufe bekennt der Täufling sich zu seiner Sündhaftigkeit. Er hat erkennen, dass er vor Gott und vor Menschen schuldig geworden ist und dass er Vergebung braucht. Und der Täufling bekennt sich zu Jesus Christus. In ihm hat er Vergebung gefunden und wird darum auch auf den Namen von Jesus Christus getauft. Und der Täufling bekennt, dass eben sein altes Leben abgeschlossen ist, weil er zu Gott umgekehrt ist und fortan zu Gottes Ehre will leben. Und dass Jesus Herr ist in seinem Leben. Das Bekenntnis ist bewusst öffentlich. Der Glaube ist zwar eine persönliche Entscheidung, aber keine Privatsache. Als Christen sollen wir unseren Glauben sowohl für uns selber als auch zusammen mit anderen Christen in der Gemeinde leben. Sollen wir das heute Morgen machen? Wunderschön für jeden, der da ist, der das macht, der das lebt. Die Gemeinschaft miteinander als Christen. Und so sind auch ihr alle heute eingeladen, nachher mitzukommen an den See. Und dass wir die Taufen auch miteinander feiern dürfen. Uns wirklich miteinander als Gemeinde wollen freuen. Gott hat die Glaubenstaufe auch dafür eingesetzt, dass wir uns daran erinnern können. Falls wir mal mit Zweifeln über unsere Errettung zu kämpfen haben, können wir uns erinnern an unsere Taufe. Ich weiß zwar nicht mehr genau, wann ich mich als Kind für ein Leben mit Jesus entschieden habe. Ich weiß, ich habe es getan, kann aber nicht genau sagen, wann. Was ich aber ganz genau weiß, ist, dass ich mich am 31. August 2014 öffentlich zu dem Glauben bekennt habe, in meiner Taufe. Darin hat sichtbar werden, dass Jesus für mich gestorben ist und dass mein Leben jetzt Jesus gehört. Es ist sichtbar geworden, dass meine Sünden abgewaschen sind und mir vergeben worden ist. Und selbst wenn ich es mal vergessen sollte, hilft mir das Bild, mich daran zu erinnern und auch die vielen Zeugen, die bei dieser Taufe mit dabei waren, können das bezeugen, ja, du hast das öffentlich bekannt, du gehörst jetzt Jesus. Es ist so schön, können wir uns gerade durch die bewusste Entscheidung, dass wir uns taufen lassen, auch an die Entscheidung zurückerinnern. Und es gibt uns Kraft und Hoffnung zum Führenschauen. Und ich möchte die Predigt mit meinem eigenen Taufvers abschließen. Ich finde, der passt auch heute wunderbar. In Matthäus 10,32 sagt Jesus, wer sich vor den Menschen zu mir bekennt, zu dem werde auch ich mich vor meinem Vater im Himmel bekennen. Die Zusage von Jesus gilt allen Christen. Und insbesondere gilt sie heute auch euch Täufling. Ihr macht das heute. Ihr bekennet öffentlich, dass ihr zu Jesus gehört. Und so möchte ich uns alle mit diesen Worten von Jesus ermutigen. Wer sich vor den Menschen zu mir bekennt, zu dem werde auch ich mich vor meinem Vater im Himmel bekennen. Amen.